Mein Interesse an der Musik hat sehr früh begonnen. In unserer Gemeinde, in unserer Gegend, zu Hause bei uns wurde gesungen. Es wurde viel damals gesungen. Es gab besondere Programme, Sängerfeste und so weiter, kleinere Gruppen. Das Interesse an der Musik wurde somit in meinem Kinderherz geweckt und gefördert. Dann habe ich mich selbst beteiligt am Singen, an der Musik. Man hat gelernt, etwas zu spielen. Radio hatte man nicht, das war damals noch nicht so. Später kam das auch, aber das hat keine große Rolle gespielt. Ich bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, in Chören und Quartetten und so weiter mitzusingen. Und dann später kam die Gelegenheit, als Dirigent tätig zu sein. Das machte große Freude. Und mit der Zeit hat man dann so auch so einiges mitbekommen von solchen, die etwas wussten, sodass man etwas lernen konnte. Dann in der Gemeindearbeit kamen Fragen über die Musik auf und dann musste man sich mit den neuen Problemen beschäftigen, denn die Kultur, die Gesellschaft veränderte sich. Und ich bin dankbar, dass wir in unserer Gemeinde damals in Basel Musiker hatten, mit denen man sich unterhalten konnte und von denen man sehr Wertvolles lernen konnte. Inzwischen habe ich aber festgestellt, dass auch unter sehr gebildeten Musikern große Meinungsverschiedenheiten herrschen. Deshalb ist es wichtig, zurück zum Wort Gottes zu gehen. Bei einem oberflächlichen Lesen des Wortes Gottes kann man den Eindruck gewinnen, die Bibel hätte nicht allzu viel über die Musik zu sagen. Natürlich, die Psalmen sind da, und dann hat es einige Texte hier und da. In den alttestamentlichen Geschichtsbüchern sind sehr interessante Texte über die Musik und ihren Gebrauch. Aber im Neuen Testament dann wieder ist kaum etwas, hier und da eine Erwähnung. Und doch sind alle diese Erwähnungen, wenn sie auch hier und da karg zu sein scheinen, sehr wesentlich. Und man kann doch sehr, sehr viel daraus gewinnen. Ich will heute Abend etwas Grundsätzliches über Musik sagen und dann möchte ich einige Schriftstellen, die von Musik sprechen, besprechen. Also zuerst etwas Allgemeines und Grundsätzliches. Was ist denn Musik? Musik ist etwas Gewöhnliches. Sie ist ein Träger von Gedankengut. Er trägt Texte, aber er trägt auch Gedankengut, wenn keine Texte da sind. Das weiß man inzwischen. Musik ist eine Art Sprache. Sie teilt mit. Das wissen Musiker, dass Musik eine Form der Sprache ist. Also Musik ist etwas Gewöhnliches im Leben, das kennen wir, die Sprache. Andererseits ist Musik etwas Besonderes. Instrumentalmusik, also nicht Lieder, die Texte haben, nur Instrumentalmusik, bringt zum Ausdruck die Tatsache, dass es das Schöne, das heißt das Besondere, gibt. Das Schöne erinnert daran, dass es das Besondere gibt im Leben. Wenn wir sagen schön, dann ist das besser als etwas anderes. Es ist etwas Besonderes. Es ist nicht alles gleich. Musik, Instrumentalmusik, erinnert daran, dass es im Leben etwas Besonderes gibt. Ein Lied nun mit Text im Gegensatz oder der Instrumentalmusik gegenüber. Ein Lied bringt nicht nur in der Musik, sei es in der Melodie oder in der Harmonie, bringt auch mit Worten zum Ausdruck, was besonders ist. Nicht nur, dass es das Besondere gibt, sondern was besonders ist. Wenn jetzt Worte vom Chor in Musik gekleidet waren, dann sagte das die Musik selbst, es gibt das Besondere und es wurde mit Worten gesagt, was so wichtig ist. Musik teilt uns mit, dass etwas speziell ist. Und das heißt, und das ist von jeher so gewesen, wo etwas Thematik von Musik wurde oder von Lehre oder von Lied, da meinte man, sei es etwas Besonderes. Deshalb werden auch wichtige Themen im Leben zu musikalischen Themen. Die Religion in allen Religionen oder in vielen, die Liebe, das Leid, Heimweh, Loyalität zum Land und so weiter. Die großen Werte des Lebens kommen vor als Themen in der Musik. Und das zeigt uns, dass die Musik als etwas Besonderes betrachtet wird. Warum ist Musik nun zu einer Frage geworden? Denn Musik leidet in der Tat Schaden. Wir haben an dieser Stelle Probleme. Musik leidet Schaden, hat schon immer eigentlich Schaden gelitten. Warum leidet Musik Schaden in der Geschichte der Menschheit? Nicht nur heute, sondern es war immer so. Wo und wann und wie leidet Musik Schaden? Einmal, indem Musik gebraucht wird, um das Falsche zu fördern. Da wird etwas, das nicht gut ist, wichtig. Und das wirklich Gute wird auf die Seite geschoben. Das ist ein verkehrter Gebrauch von Musik. Wenn falsche Werte oder wenn das Falsche, gar das Böse, zur Thematik der Musik wird und dieses als etwas Besonderes betont wird, dann leidet Musik Schaden, wird sie missbraucht. Das geschieht zum Beispiel dadurch, dass Musik das verehrt, was man verehren soll. Man verehrt nicht das Richtige, sondern das Falsche. Aber es geschieht auch dadurch, dass Musik selbst verehrt wird. In der Musikgeschichte weiß man, dass es einmal anders war in den Künsten, als es dann später geworden ist. In der sehr alten Zeit hat ein Künstler nicht großen Wert darauf gelegt, dass sein Name genannt wurde in Verbindung mit einem Werk. Als die großen Kirchen erbaut wurden, war es nicht wichtig, wer der Künstler war, der ein Altarbild aufstellte oder wer ein Gemälde in der Kirche angefertigt hatte. Es war alles, so sagte man, zur Ehre Gottes. Und da sollte der Mensch im Hintergrund bleiben. Aber man lernte doch diese Gemälde und Gegenstände, die geformt und gemalt wurde, zu schätzen. Und somit schätzte man natürlich mit Dankbarkeit auch den Künstler. Nun ist es gut, dem Künstler Anerkennung entgegenzubringen. Aber, und daran erinnert ein holländischer Professor der Kunst, er sagt, mit der Zeit wurde die Kunst selbst und der Künstler, die wurden dann zu stark verehrt. Und so kamen die Gemälde in die Museen, wo man sie bewundern konnte, die Maler waren dabei genannt. Man geht dann über zum Studium dieser Maler und ihrer Zeit und die ganze Sache wird zu einer Religion. Musik ist auch verehrt worden. Auch zur Zeit der Höhepunkt musikalischer Entwicklung. Im 17. Jahrhundert, im 16. 17. Jahrhundert, wo wir diese Höhepunkte erleben, ist gleichzeitig ein Missbrauch der Musik. Sie wird zu stark verehrt, sie wird Gegenstand der Verehrung. Man kann dann auch, das muss nicht schlechte Musik sein, das war die beste Musik, aber wenn sie verehrt wird, ist es Götzendienst. Musik kann gebraucht werden, um Gott zu verehren und ihn anzubeten. Sie kann aber auch Götzendienst werden. Man kann dann Musiker treffen, die so eingenommen sind von dieser Thematik, dass das praktisch ihre Religion ist. Meine Frau und ich reisten einmal, wir sind mehrere Male über den Atlantik geflogen, und bei einem Flug, es ist ja so, wenn man von Nordamerika nach Europa fliegt, geht es oft nachts. Und dann ist man morgens dann hier in Europa, während die Flüge von Europa nach Nordamerika Tagesflüge sind, in der Regel. Nun wollten wir aber auch, als wir von Nordamerika nach Europa flogen, etwas schlafen. Aber hinter uns saßen wohl zwei oder drei Musiker, die offenbar, so schien es, gerade bevor sie ins Flugzeug gestiegen waren oder bald zuvor irgendein Konzert in New York oder in der Nähe vielleicht besucht hatten. Und jetzt war das stundenlang das Gespräch. Und dann soll man schlafen. Ohrenpacks kannten wir damals noch nicht. Und dann kamen wir hier natürlich müde an. Das ist Götzendienst. Ich schätze die Musik sehr. Und ich habe mit großem Genuss wirklich Musikkritik, das heißt positive Kritik, aber auch negative, das heißt die Bewertung der Musik, gehört und genossen. Aber es kann zu viel werden. Also die Musik leidet Schaden, wenn sie selbst zu stark verehrt wird. Sodann leidet Musik Schaden, weil sie zerstört wird. Sie selbst leidet Schaden, nicht nur wenn sie gebraucht wird, sondern wenn man an ihr handelt. Sie leidet unter einem Sozialismus der Werte, heute ganz besonders. Heute leben wir in einer Zeit, wo jede Musik toleriert wird. Da sind meine Frau und ich zu einem Referat in den Schweizer Bergen an einer Stätte, wo studiert wird, wo Leute aus aller Welt Teilen hinkommen. Und da referiert ein gewisser Gelehrter und erzählt nun, wie er von seinem Musiklehrer etwas zum Spielen wohl bekommen hatte, das aber etwas ausländisch klang und wohl auch war. Und dann sagte er, aber ich habe diese Antipathie überwunden, er hätte sie überwunden, er hätte sich damit befasst und dann hätte sich daran gewöhnt. Man muss vorsichtig sein, woran man sich gewöhnt. Nun kann man entgegnen, gibt es denn wirklich Kriterien? Doch, es gibt sie schon. Es hat inzwischen sehr viele Forschungen gegeben, die von der Physik, nicht vom Geschmack, sondern von der Physik, vom Wesen der Musik, sagen können, was gut und was nicht gut ist für den Menschen, für das Denken und so weiter. Also, die Musik wird heute eingeebnet. Da kann jemand sagen, auf den Text, das soll nun ein christlicher Musiker sein, man kann da lesen, auf den Text kommt es an, die Musik ist austauschbar. Das ist Sozialismus. Sozialismus der Werte. Sozialismus sagt, alles ist gleich wert. Aber es ist nicht alles gleich wert. Alles hat seinen besonderen Platz. Es hängt davon ab, wozu es gebraucht wird. Wozu ist es da? Und wenn man jetzt Gott ausschaltet, dann allerdings kann man zu Fehlschlüssen und zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Wir leben heute in einer Zeit, wo jede Farbe recht ist. Wir haben in der Schule noch gelernt, welche Farben zueinander passen würden. Das scheint heute passé zu sein. Danach richtet man sich nicht mehr. Etwas scheint hier nicht in Ordnung zu sein. Es hat einen, setzt einen Schall ein. Ja. Jede Farbe ist recht, jede Zusammenstellung von Farben. Da sieht man jemanden, der jetzt Jogging macht und das eine Bein ist gelb, das andere purpur und schwarz vielleicht und so weiter. Das macht heute nichts aus. Man gewöhnt sich heute an das Chaos. Alles durcheinander, es ist alles, das ist heute Mode. Ja? Das ist Sozialismus. Alles durcheinander, nichts hat mehr seinen rechten Platz. Das tut man im Sinne der Freiheit und der Toleranz. Aber wenn die Begriffe Freiheit und Toleranz von Gott gelöst werden, schwimmen sie ohne Anker und ohne Helm und ohne Steuer, ohne Lenkerrad. Sie gehen irgendwo hin, aber auch das nicht eigentlich, denn hinter den Kulissen ist einer mit Geistern, der die Geschichte nur zu bereit ist, zu lenken nach seinen Interessen. Das vergisst man oft. Der ist nicht allzu weit von jedem von uns, um Dinge in die Hand zu nehmen, wenn wir locker lassen. Jede Farbe, jede Form ist heute in. Es macht nichts aus, wie es aussieht. Da ist dieser Geschmack einmal und der Geschmack. Formen sind heute eine Frage der Willkür. Kleidung, alles geht. Sie können sich heute kleiden, wie Sie wollen. Sie sind immer in, wie man sagt. Ja? Ob Sie schick in die Stadt gehen oder mit Lumpen, macht nichts aus. Das ist heute Sozialismus der Werte. Jeder Tag ist heute recht. Ob Sie etwas am Sonntag oder am Samstag machen, ist egal. Ob der Gottesdienst am Samstagabend ist oder am Sonntagmorgen, das macht nichts aus. Wenn Leute sonntags gern einen Ausflug machen möchten, dann sagt er, gut, wir verlegen den Gottesdienst auf Samstag, dann kommt man ihnen entgegen. Schön, wenn man Samstag und Sonntag Gottesdienst hat. Das hat natürlich seinen Sinn. Aber nicht diese Einebnung aller Werte, sodass der Alltag zum Sonntag wird und der Sonntag zum Alltag. Das ist Sozialismus der Werte. Und dieses Denken hat in den Reihen der Christen ebenfalls Fuß gefasst. In gläubigen Kreisen ist nicht selten die Einstellung anzutreffen, dass jede Musik im Grunde gleich wäre. Wie ich schon eben zitiert habe. Es ist alles, heißt es, Geschmackssache. Doch kann diese Auffassung, es sei alles Geschmackssache, nicht von wissenschaftlichen Forschungen getragen werden. Auch wenn sie nicht zur Bibel greifen, das will ich aber gleich. Auch wenn sie nicht zur Bibel greifen, wenn sie Wert legen auf wissenschaftliche Forschung, hält diese Aussage überhaupt nicht stand. Denn Musik ist eben nicht Geschmackssache. Wissenschaftliche Forschungen zeigen nämlich, dass jede Gruppierung von Tönen einen spezifischen Eindruck hinterlässt. Das ist nicht nur in einer besonderen Gegend so und einer anderen Gegend so, sondern das ist überall in der Welt so. Man kann die griechische Musik studieren von den Anfängen der europäischen Musik. Man kann die afrikanische Musik studieren, die asiatische. Und es ist interessant, dass gemeinsame Formen dort und sehr früh in der Geschichte gemeinsame Erkenntnisse entdeckt wurden. Man hat entdeckt, dass in der Musik, in den Tönen, die ja geschaffen sind, gewisse Gestalten, Strukturen sind. Und überall, wo immer der Mensch Musik betrieben hat, kommt er interessanterweise zu denselben Schlüssen. Nur ein Beispiel. Überall weiß man um den Grundton. Zum Beispiel, da kann ein Musiker auf einem Klavier eine Reihe von Tönen spielen, innerhalb einer Tonhöhe, die uns nicht genannt wurden. Sagen wir, es ist C-Dur. Jetzt beginnt man aber nicht mit dem Grundton, sondern spielt sonst wo in dieser Tonhöhe einige Töne. Und dann lässt man das, ist nicht die vollständige Melodie, und dann stellt man die Frage, wie lautet der Grundton? Und wer überhaupt etwas von Musik weiß, der kann sofort den Grundton geben. Interessanterweise, das ist im Ohr. Man erkennt das. Gott hat die Musik geschaffen, Gott hat unser Ohr geschaffen. Es hat Forschung gegeben über das Wesen des Tons und es hat Forschung gegeben über das Wesen des Ohrs. Die sind nicht allgemein bekannt, aber ich habe Kopien davon. Es ist sehr interessant. Und nun ist entdeckt worden, dass die Beschaffenheit des Ohrs der Beschaffenheit der Musik entspricht. Gott hat uns geschaffen und unsere Umwelt. Und wenn wir jetzt gewisse Reihenfolgen von Tönen haben, merkt man, dass der Abstand vom Grundton etwas ausmacht oder der Abstand von einem Ton zum anderen. Ob ich eine Terze habe oder eine Quinte oder eine Quarte, macht einen Unterschied. Innerhalb einer Musik hinterlassen diese Töne einen Eindruck. Und wenn das jetzt eine Gesamtgestalt gewinnt, dann bekommen wir einen Eindruck, dann werden wir irgendwie beeindruckt von einem Lied zum Beispiel, das ein Chor singt. Das ist dann eine Summe von diesen Einzeleindrücken. Die heutigen Wissenschaftler und Techniker kennen auch die Bedeutung und die Wirkung der Musik. Sie wissen, dass Musik nicht überall austauschbar ist. Sie studieren, welche Wirkung haben diese Töne? Welche Wirkung hat es, wenn innerhalb eines Musikstückes die Töne, der Abstand zwischen dem niedrigsten Ton und dem höchsten Ton groß ist? Welche Wirkung hat das Lied, wenn der niedrigste Ton in einem kleinen Abstand vom höchsten Ton ist? Und dann bauen sie absichtlich Musik, zum Beispiel für ein Kaufhaus. Die darf nicht zu groß eine Variation haben, etwas eng, aber auch nicht zu eng. Sie wissen genau, was sie tun müssen. Und dann wird die über die Leitung gespielt und dann wird das Geld locker in der Tasche. Und die Leute von draußen kommen gern rein. Ja, die wissen genau, was sie machen. Und auch Politiker, die hinter den Kulissen arbeiten und manipulieren, die wissen genau, welche Art von Musik junge Leute manipulierbar macht. Ja. Sie wissen ganz genau, wie sie Menschen zu erreichen haben. Ich habe kürzlich gerade noch, ich denke, es war in einem Polizeimagazin, habe ich davon gelesen. Die Polizei interessiert sich natürlich dafür, welche Einflüsse in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Tonfolgen, Harmonien, das heißt, ich habe nun von Tonfolgen gesprochen, aber auch Harmonien, das heißt gleichzeitiger Aufbau von Tönen. Welcher Ton liegt unterhalb von einem in einer Harmonie? Ja. Auch das macht einen Unterschied, hat man gemerkt. Musik ist eine Zusammenstellung von Tönen und jede Zusammenstellung hat eine andere Wirkung. Was ist von der Bibel her über die Musik zu sagen? Von der Bibel her ist zu sagen, alles ist von Gott erschaffen worden. Auch die Musik natürlich. Alles. Johannes sagt, es ist nichts, was da ist, das nicht erschaffen wurde vom Sohn Gottes. Er hat alles erschaffen, nur nicht Gott. Er selbst ist der Urheber, der dreieinige Gott. Aber alles andere, das es gibt, sagt Johannes, wurde ins Dasein gerufen. Die Tatsache, dass Musik erschaffen ist, sollte aber nicht dazu verleiten, zu denken, dass alle gehörte Musik von Gott wäre. Diesen Fehlschluss zieht ein deutscher Schreiber über die Musik. Er sagt, Musik ist von Gott geschaffen, folglich ist jede Musik gut. Das ist ein sehr unlogischer Schluss. Gott hat nicht die Musik, die wir hören, geschaffen, sondern die Möglichkeit der Musik, die physikalischen Töne. Er hat also die Musikelemente, die Bausteine hat er geschaffen. Es ist nun der Mensch, der mit diesen Bausteinen umgeht und Musik gestaltet. Nicht Gott. Er hat die Bausteine geschaffen. Wir bauen. Natürlich hat Gott gewisse Bausteine oder Strukturen oder Musik in die Natur hineingelegt. Etwas an Musik. Man hat zum Beispiel die Lieder der Vögel studiert, aufgenommen. Und ich habe ein Buch gesehen mit Vogelliedern, die Reihenfolge von Tönen, welche Vögel von sich geben. Sehr interessant ist das. Gott hat das dem Vogel gegeben. Dann haben wir die Töne im Wasser, wenn ein Wasserbach rauscht und so weiter. Wir haben allerlei Töne in der Musik, in der Natur. Viele von ihnen sind Moll. Das ist auch interessant. Gott hat die Bausteine geschaffen, aber unter Menschen ist es der Mensch, der die Musik gestaltet. Es ist ähnlich wie mit der Sprache. Gott hat die Sprachfähigkeit geschaffen, sowohl als die Sprachformen. Und wir sind die Sprechenden. Wir bauen den Inhalt der Sprache. Gott hat mehrere Male Sprache geschaffen. Einmal in 1. Mose 1. Sobald der Mensch da war, heißt es, Gott segnete ihn und er sprach zu ihm. Und der Mensch konnte verstehen. Und der Mensch beginnt sofort zu sprechen. Gott hat also den Menschen als sprechenden Menschen geschaffen. Und dann baut er oder macht er, schafft er Sprache wieder in Kapitel 11. Nicht die Menschen haben diese Sprachen erschaffen, sondern Gott hat sie geschaffen. Er hat die vielen Sprachen von damals erschaffen. Diese haben sich weiterentwickelt. Der Mensch hat Anteil daran, aber die Sprache selbst ist von Gott erschaffen. Den Inhalt erschaffen wir. Gott ist nicht verantwortlich, wenn wir sagen, er hat die Sprache geschaffen. Gott ist nicht verantwortlich für das, was der Mensch spricht. Und wenn wir sagen, Gott hat die Sprache der Musik geschaffen, ist Gott nicht verantwortlich, wie wir mit Musik sprechen. Alles soll zur Ehre Gottes geschehen, auch die Musik. In Offenbarung 4, Vers 11 lesen wir, gegen Ende der Bibel, würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Eigentlich lautet wohl der bessere Text, zu deiner Ehre wurden sie geschaffen. Für ihn wurde alles geschaffen. Zu seiner Ehre ist es da. Gott zeigt uns in der Schrift, wie wir über die Musik denken sollten. Es sind einige Stellen, die ich dann gleich besprechen will. In Kolosser 3 zum Beispiel heißt es, dass wir mit der Musik lehren können. Und das zeigt uns wieder, wie wichtig Musik ist, wie wichtig das Liedgut ist. An dieser Stelle kann ich vielleicht einen kleinen Einschub tun und aus ihrem Liederbuch zeigen, wie wichtig Worte sind. Man hat gesagt, dass das Liederbuch einen sehr wichtigen Platz hat in der Gestaltung dessen, was eine Gemeinde glaubt. Denn dies ist Verkündigung, diese Texte sind Verkündigung. Und es fragt sich nun, wie viel Wort Gottes in diesen Texten ist. Denn es ist Gottes Wort, das uns gestalten soll. Es ist Gottes Wort, das sein Reden zu uns ist. Und wenn wir zueinander singen, mit Liedern, dann muss der Text nach Möglichkeit Gottes Wort enthalten. Es kann in einer anderen Form sein, aber der Inhalt muss gottgemäß sein. Nun, dies ist ein großes Liederbuch. Es hat weit über 1000 Lieder und ich habe einfach zu etwas gegriffen, um einige Lieder zu erwähnen, wo dann nicht guter Text vorhanden ist. Ich brauche nicht zu sagen, welche Lieder gut sind, denn die meisten Lieder sind gut, denke ich. Man kann fast irgendwo blättern und es sind wunderbare Lieder da. Ich kenne auch sehr viele von diesen. Es sind viele Lieder hier, die wir in der Jugend, als wir noch Deutsch gesungen haben, in unseren Gemeinden. Später ging man zum Englischen über, wie auch im Osten man zum Russischen überging, dieselbe Entwicklung bei uns. Aber in meiner Kindheit wurde Deutsch gesungen und viele von diesen Liedern wurden bei uns gesungen. Ich kenne sie also, ich weiß auch um ihren biblischen Inhalt. Aber einige sind nicht biblisch und das kann man für fast jedes Gesangbuch sagen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Gesangbuch gibt, wo nicht etwas auszusetzen wäre. Aber ich möchte jetzt einige Beispiele nehmen, damit ihr Ohr geweckt wird und dass ihr Sinn zur Vorsicht gemahnt wird, kritisch zu werden, beziehungsweise zu achten darauf, was wir singen. Manchmal, wenn gesungen wird in der Gemeinde, singe ich einen Vers, aber den anderen nicht. Oder ich komme zu einem Teil des Verses, wo ich merke, das stimmt nicht, und dann schweige ich, weil es nicht biblisch ist. Ich kann nicht mitsingen. Ich will nicht lügen. Ja. Zum Beispiel, wir sind in dieser Woche ja beim Thema Heiliger Geist während des Tages, und da habe ich einmal diese Rubrik hier mir angeschaut, und da lese ich im ersten Lied, das ist 1093, im Liederbuch, wo wir Pfingstlieder haben, Lieder zum Pfingstfest, und gleich das erste Lied heißt es, komm hernieder, Geist des Herrn, bring das erste Pfingstfest wieder, ach, wir hätten es so gern. Nehmen Sie Ihren Bleistift, wenn Sie wollen, und durchstreichen Sie es. Wenn niemand etwas dagegen hat, ich weiß nicht, wer verantwortlich ist für die Erhaltung der Liederbücher, aber auf jeden Fall merken Sie sich so etwas und singen Sie es nicht. Und wer verantwortlich ist für die Wahl der Lieder, Sie können vergessen von 1093. Ja? Das ist nicht biblisch. Das alte Pfingstfest wollen wir nicht wiederhaben. Das kommt auch nicht wieder und es ist sinnlos, dafür zu beten. Schon gar nicht zum Heiligen Geist, der weiß, wo er dran ist. Er ist schon da und er wird nicht wieder so kommen wie am Pfingstfest. Oder das nächste Lied, O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Haben Sie denn nicht den Heiligen Geist? Sind Sie denn nicht ein Kind Gottes? Und wenn Sie ein Kind Gottes sind, dann haben Sie doch den Heiligen Geist. Warum beten wir denn um etwas, das wir schon haben? Merken Sie? Aber das waren die Liederdichter, waren ja nicht vollkommene Menschen. Wir können ihnen vergeben. Nur brauchen wir nicht ihre Lieder im Gesangbuch zu haben. Manche von diesen Liedern, wie Bruder Hähnel schon gesagt hat, sind Lieder, in denen man den Heiligen Geist selbst anspricht. Es gibt kein Beispiel davon in der Schrift, obwohl, weil der Heilige Geist Gott ist, man sagen könnte, es wäre grundsätzlich nicht verkehrt. Aber ich denke, es ist nicht gut, weil die Schrift es nicht tut und weil sie andererseits ausdrücklich sagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Es ist nicht gut, wenn man das zu viel tut. Hier und da, das prägt nicht, dann denken wir immer noch an Gott. Aber wenn wir zu stark zum Heiligen Geist, zu oft zu ihm reden, dann wird das ungesund, meine ich. Und wir haben zu viele solche Lieder in unseren Gesangbüchern beim Thema Heiliger Geist. Nummer 1098. Komm, Heiliger Geist, erfülle meinen Sinn mit Licht, mit Liebe und Lust, die fehlen mir. Wie arm, wie leer ich bin, ist, Heiliger, dir bewusst, du Beistand aus der Höhe, hilf mir, dass ich das Licht in deinem Lichte sehe, verlass, verwirf mich nicht. Nun, das ist ein wenig eine Mischung. Ja. Es ist viel Gutes in diesem Vers, aber es ist so ein bisschen am Rande. Ich würde es vielleicht mitsingen, aber ich weiß, was ich dann singe. Man muss schon wissen, was die Bibel sagt zu diesen verschiedenen Formulierungen. 99 haben wir wieder eine Bitte, dass der Heilige Geist kommen möchte. Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit. Deine Kraft sei nicht vergebens, sie erfüll uns jederzeit. Nun, das ist ein gutes Gebet, sie erfüll uns jederzeit, das darf man schon beten. So wird Leben, Licht und Schein in dem dunklen Herzen sein. Ja, das Gebet als solches ja, aber komm, nun, er tut das in uns, wenn wir uns mit Jesus und mit seinem Wort befassen. Das letzte Lied, 1109, Herr, sende deinen Geist, merken Sie wieder, den hat er gesandt und er ist unter uns tätig. Er wird uns beleben, wenn wir uns bereitstellen. Das sind so einige Beispiele. Aber wir haben Ähnliches in den Weihnachtsliedern. Da betet man wieder, dass der Herr Jesus in die Welt kommen sollte. Das ist nicht notwendig, er ist schon gekommen. Oder heute ist das Christkind geboren. Nun, ich denke, man denkt dann daran, heute vor so und so vielen Jahren, ja, in diesem Sinne. Aber man muss doch vorsichtig sein, wie man da singt. Und dann gibt es, oder was man da singt, es gibt auch zu anderen Themen Texte, die nicht ganz in Ordnung sind. Lernen wir einmal darauf zu achten. Wenn wir singen, ist es eine große Hilfe, wenn wir die richtige Einstellung haben. Musik erfordert Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. An diesen beiden Stellen leidet das Singen und das Musizieren in der Gemeinde Jesu heute. Sie leidet an der ersten Stelle Liebe zu Gott. Es ist ein früherer Student von mir, der heute Leiter einer Bibelschule ist. Und wir hatten für einige Zeit einen Musikgesprächskreis, in dem wir über Kriterien arbeiteten. Und er wagt zu sagen, manches Spielen und manches Singen in der Gemeinde ist nicht Gottanbetung, sondern Selbstanbetung. Achten Sie einmal darauf, warum man singt oder warum man ein gewisses Lied spielt. Im allgemeinen Singen kommt das dann nicht so zum Tragen. Etwas eher im Chorlied, aber ganz besonders bei kleinen Ensembles, bei kleinen Gruppen singen, wenn sie vortragen und besonders beim Solo, dann will das sehr schnell zum Ausdruck kommen, dass man sich selbst wichtig nimmt. Man spielt und singt sich selbst zur Freude. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und manche Musiker komponieren Lieder, die dazu geeignet sind, dem Singenden Spaß zu machen. Deshalb verschiebt man auch den Ton. Anstatt dass man lieben singt, singt man nun plötzlich lieben. Aber so spricht man nicht. Aber wenn man das singt, zupft das gleichsam an die Saiten unseres Innern. Und das ist ein Gefühl, das einem angenehm ist. Das ist eine Art Selbstanbetung. Man dient sich selbst und man dient nicht Gott dabei. Man sollte die Gedanken von sich wegbringen. Und man sollte an Gott denken und das ganze Lied zu seiner Ehre ganz bewusst für ihn singen. Ich denke manchmal, es wäre gut, wenn die Lieder vortragen unseren Gemeinden, hinten auf der Empore sitzen und stehen würden, wie das in einigen Kirchen der Fall ist, in einigen lutherischen Kirchen. Da sitzt der Chor oder hat er früher wenigstens gesessen, sodass die Gemeinde ihn von hinten gehört hat und die Sänger waren ganz im Hintergrund, wörtlich, ja, wörtlich im Hintergrund. Und sie waren jetzt gezwungen gleichsam, genötigt, einfach zu singen zu Gottes Ehre. Natürlich konnte eine Frau, der andere Mann, dann besonders versuchen, seine Stimme durchdringen zu lassen. Aber wenn es einen guten Dirigenten hat, der kann dann solche gleich wieder zurückpfeifen. Wenn das nicht während des Singens geschieht, dann hätte ich ihn vielleicht hinterher drangenommen. Ja. Das darf nicht in einem Gruppenlied vorkommen. Einverstanden, Dirigenten? Ja. Also, der ganze Chor muss eine Stimme sein. Ja. Eine Stimme. Nicht eine Stimme ganz besonders hervorgehoben. Es sei denn, eine Einzelstimme, eine Solostimme singt etwas. Das ist etwas anderes. Aber alles zur Ehre Gottes und aus Liebe zu Gott. Wenn wir ihn lieben und nicht uns selbst lieben. Und meine lieben Freunde, es ist ein Weder-Oder. Entweder ich liebe ihn oder ich liebe mich selbst. Natürlich sagt Gott, du sollst deinen Nächsten lieben, wie du dich selbst liebst. Das ist die Selbstannahme. Jeder nährt sich und kleidet sich, diese Art von Liebe. Und so soll man sich um den Nächsten kümmern. Aber die Bibel lehrt nie, dass man sich selbst lieben soll. Das lehrt sie nirgends. Wir sollen Gott lieben und dann den Nächsten. Und wenn wir den Nächsten lieben, dann werden wir Rücksicht nehmen auf seine Empfindungen und seine Wünsche. Und dann ist es mir nicht egal, was ich singe oder vortrage. Dann frage ich, wie denkst du über den Willen Gottes und wie empfindest du, wenn du wirklich Gott liebst? Nicht, wenn du fleischlich bist, sondern wenn du geistlich bist, wenn du wirklich Gott liebst und seine Ehre suchst, wie empfindest du dann? Darüber sollte gesprochen werden, sodass wir zu einer Einmütigkeit hierüber kommen. Musik fordert die Liebe zueinander, damit wir alle einheitlich singen auf dieselbe Art und Weise. Zum Schluss dieses Teils, bevor ich zu einigen Texten noch zum Schluss komme, zum Schluss dieses grundsätzlichen Teils ein Wort von dem bekannten Musiker und Komponisten Johannes Sebastian Bach, mit dem die Musikgeschichte wahrscheinlich den Höhepunkt erreicht hat. Bach stand am Ende einer Entwicklung, sofort nach seinem Tode, und schon in seiner Zeit beginnt es bergab zu gehen. Es sind dann andere Einflüsse, sinnliche Einflüsse, die den Menschen dann in den Vordergrund stellen. Und das hat dann chaotische Auswirkungen gehabt in unserem Jahrhundert. Die Musikgeschichte ist eine sehr interessante Geschichte, als Teil der Menschheitsgeschichte. Aber hören wir einmal diesen Mann, der als Mann Gottes zu betrachten ist. Er hat ganz bewusst zur Ehre Gottes komponieren wollen. Gern hätte ich heute Abend etwas vorgelesen, ein Erlebnis mit Johannes Sebastian Bach. Es ist ausgezeichnet, aber das lasse ich jetzt. Ich zitiere. Bach sagt, und soll aller Musik Anfang und Ende, Ursach, Entschuldigung, dies ist altes Deutsch, ich muss mich daran gewöhnen, und soll aller Musik Anfang und End, Ursach, anders nicht als zu Gottes Ehre und Gesundung des Gemüts sein. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Zu Gottes Ehre und zur Gesundung, zur Förderung des Gemüts des Menschen, wenn er es hört. Wo dieses nicht in Acht genommen wird, wo man nicht Rücksicht darauf nimmt, Ehre Gottes und Förderung des Lebens, gesunden Lebens im Menschen, da ist keine eigentliche Musik, sondern teuflisches Geplärr und Geleier. Er wusste um das Wesen des Teufels, das sich auch melden will. Und nun will ich durch einige Texte in der Bibel gehen und von dort her noch das Thema Musik beleuchten. Zuerst denke ich an eine frühe Episode und ein sehr frühes Ereignis in der Bibel. In 2. Mose, sofort nach dem Auszug aus Ägypten, wird gesungen zur Ehre Gottes. Vielleicht hat Mose dieses Lied komponiert, aber Miriam hat es mit ihren Sängern gesungen und dabei wurde dann gespielt. Das war zur Ehre Gottes. Er wurde gerühmt als der Retter. Man hat sich gefreut über das, was Gott an ihnen getan hatte. Gott war zu Ehren darob. Der Mensch hatte rein nichts dazu beigetragen. Dieselbe Betonung haben wir in dem Psalmen. Gott wird gerühmt mit Liedern, zu denen manchmal auch gespielt wurde, mit Instrumenten, aber Gott steht im Mittelpunkt. Und das ist das Wichtige. Der Mensch sieht von sich selbst weg und ist auf Gott eingestimmt. Natürlich bringt der Mensch auch seine Gefühle zum Ausdruck, aber damit er wieder auf Gott eingestellt wird, so sucht alles Gottes Ehre. Weiter, Saul und Elisa. Das sind zwei Namen, die man normalerweise nicht miteinander in Verbindung bringt. Aber bei diesem Thema darf man das tun. Saul und Elisa sind zwei Männer, die von der Musik beeinflusst werden, wo wir sehen, dass die Musik einen Einfluss auf Menschen hat und welchen Einfluss. Sehr interessant. Wir müssen hier natürlich gute Musik, mit gut meine ich, der Schöpfung entsprechend, wenn man weiß, was in der Schöpfung liegt und dann die entsprechenden Töne hervorbringt und zusammenstellt, dann hat sie die entsprechende Wirkung auf das Gemüt des Menschen. Nun ist Saul unter den Einfluss eines bösen Geistes gekommen. Aber jetzt sollte man etwas wissen. Der Mensch bleibt ein verantwortlicher Mensch, trotz des Einflusses eines Geistes, eines bösen Geistes. Und er ist immer noch ansprechbar. Und wenn Sie meinen, Sie haben es mit einem besessenen oder stark beeinflussten Menschen, okkult beeinflussten Menschen zu tun, brauchen Sie gar nicht groß zu achten auf die bösen Geister, sondern sagen Sie einem solchen Menschen Evangelium, Wort Gottes, sprechen Sie sein Herz, seinen Willen an. Und dann kann er, wenn das Wort Gottes ihn trifft, in der Gegenwart des Wortes Gottes Entscheidungen treffen. Er muss nicht so handeln, wie der Geist will. Der Geist hat einen Einfluss, aber nicht das letzte Wort in seinem Leben. Das kommt zum Ausdruck im Leben von Saul, wenn David gerufen wird, auf der Harfe oder auf was immer auch vor ihm zu spielen. David hat gelernt, zur Ehre Gottes zu spielen und zu singen. Und jetzt erlässt er diese Töne aus seinem Instrument. Und sie haben eine Wirkung auf sein Gemüt. Saul wird nüchtern in seinem Denken. Das Denken wird freigesetzt. Die Musik hat diesen Einfluss, dass das Denken gefördert wird und er beruhigt sich und bessere Gedanken kommen ihm. Und der Feind muss von ihm lassen. Sehr interessante Wirkung der Musik. Wir kommen zu Elisa. Elisa soll vielleicht auch prophezeien, aber es ist vielleicht etwas hektisch gewesen und er hat kein Wort im Moment von Gott. Aber er muss eingestimmt werden. Er möchte wirklich an Gott denken. Und jetzt holt er einen Musiker oder lässt einen holen und der spielt. Das dürfte ein frommer, gottesfürchtiger Mann sein. Er spielt Töne, die von der Schöpfung her richtige Töne sind und in Einklang sind mit dem Gemüt dieses Menschen, Gottesmenschen Elisa. Er spielt, Elisa wird ruhig, innerlich. Seine Gedanken können sich als auf den Herrn konzentrieren. Und jetzt kann der Herr ihm die entsprechenden Gedanken geben, die er nun mit Worten zum Ausdruck bringen soll. Musik hat diesen Einfluss. wenn sie schöpferisch im Einklang mit Gott ist. Diese Texte, diese Geschichten machen darauf aufmerksam, welchen Einfluss die Musik haben kann. Im Neuen Testament lesen wir in 1. Korinther 14 etwas über den Gottesdienst in der Gemeinde. Da wird auch das Lied erwähnt in Vers 26, aber am Schluss, wenn Paulus den Gottesdienst mehr oder weniger zusammenfasst, dann sagt er, es geschehe alles mit Schönheit und Ordnung. Schönheit und Ordnung. Meine lieben Freunde, wenn Sie diesem Wort nachkommen wollen, dann müssen Sie wissen, was Ordnung ist und was Schönheit ist. Und dann sind diese zwei Begriffe nicht mehr persönliche Geschmackssache. Denn die ganze Gemeinde ist verantwortlich dafür. Und dann wird man sich einig werden müssen über das, was schön ist. Merken Sie? Ich brauche nicht von der Erfahrung, vom Studium, von der Wissenschaft lange Musikkriterien zu holen. Das kann man. Aber das brauche ich jetzt nicht in diesem kurzen Abend. Ich brauche nur solche Verse anzuführen und zu zeigen, die Schrift fordert, dass wir einmütig denken über das, was richtig ist, was schön ist, was besonders ist. Das ist keine persönliche Angelegenheit. Das ist eine Angelegenheit Gottes. Gott weiß, was schön ist. Er hat das Schöne geschaffen. Und wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind, dann kann er unsere Gemüt, unser Denken zur Einmütigkeit bringen durch seinen Heiligen Geist. Und wir werden uns einig darüber, was sich geziemt. Das sind alles Wörter, die in der Bibel immer wieder vorkommen. Was sich geziemt, was nicht anstößig ist. Merken Sie diese Wörter? Wer in der Welt zu Hause ist, der kann nichts anfangen mit diesen Wörtern. Da ist jeder sein eigener Prophet. Ja, ich finde das schön. Und ich finde das anständig. Und ich finde das sittlich. Und die Begriffe fliegen aus dem Fenster. Sie werden dann zu nichts bedeutend. Aber nicht in der Gemeinde Gottes, wo Gott herrscht. Da ist Schönheit und da weiß man, was Schönheit ist. Da ist Ordnung, eine gewisse Reihenfolge und die ist sinnvoll zur Ehre Gottes. Also, Gott fordert diese Einmütigkeit. Salomo sagt einmal, in dieser Verbindung darf ich an ihn erinnern, wenn Salomo einmal sagt, alles hat seine Zeit, dann darf es keine Einebnung der Empfindung geben. Sogar der Discjockey im Radio auf der Radiostation, wenn ein Weltberühmter gestorben ist, dann hört die gewöhnliche Musik auf. Und dann weiß man, was es jetzt sich geziemt zu spielen. Ruhigere, eher Trauermusik, wenigstens andächtige. Man weiß dann mit einmal, was sich gehört. Man tauscht nicht den Musikträger aus. Es ist nicht so, wie der christliche, eigentlich unchristlich, aber er soll Christ sein, Musikschreiber sagt. Auf den Text kommt es darauf an, oder in diesem Fall auf das Thema, auf die Angelegenheit, der Träger, die Musik, ist austauschbar. Nein, Sie können nicht Tanzmusik auf einer Beerdigung spielen. Und wenn Sie Trauermusik auf einer Hochzeit spielen, dann werden Sie vielleicht zum letzten Mal eingeladen sein. Es sei denn, die Hochzeit wirklich traurig ist, das kann es natürlich auch geben. Aber nicht eine Einebnung aller Werte. Jedes hat seinen Platz. Einmal hat dieser Ton seinen Platz und einmal hat der seinen Ton seinen Platz. Salomo wusste, jedes im Leben hat seinen Platz und da gibt es auch Dinge, die haben überhaupt keinen Platz. Die müssen verschwinden. Ja? Dann ist es also nicht egal, was angebracht ist und mit welchem Ton ich rede. Es macht etwas aus, mit welchem Ton ich rede. Wenn ich im Ernst spreche, dann gebrauche ich einen gewissen Ton. Und wenn ich in Güte und Nachsicht und Liebe spreche, dann gebrauche ich einen anderen Ton. Und die Kinder und übrigens auch die Eheleute wissen, was der Ton sagt. Mit einmal ändert sich der Ton. Und dann wird mit einmal der letzte Name des Mannes gebraucht. Jakob sowieso, ja, sagt die Frau. Oh, sagt der Mann, jetzt ist es ernst, ja. Der Ton macht die Musik, auch in der Sprache. Wenn Jesus sagt, jedes Haar ist Gott wichtig, und es hat schon einige in meinem Leben gegeben, die Gott wichtig waren, die auf die Erde fielen. Jedes Haar ist Gott wichtig. Jesus sagt, jedes Wort ist Gott wichtig. Jesus sagt, jeder Sperling ist Gott wichtig. Jeder Buchstabe ist wichtig. Jeder Teil eines Buchstabes ist Gott wichtig. Wenn diese Kleinigkeiten Gott wichtig ist, dann ist jeder Ton wichtig. Ich habe mich so gefreut über einen Gemeindeleiter, der früher Dirigent war, Musiker und auch Musik studiert hatte im Ausland, als ich ihn kennenlernte und wir sprachen über diese Dinge. Und dann sagt er, in unserer Gemeinde singen wir einige Lieder, die heute komponiert wurden, aber wir verlegen einige Töne. Wir löschen die Synkope, die falsch sind. Man bringt wieder Ordnung in die Töne. Es hat sehr schöne Melodien, die heute komponiert sind, aber man kann sie nicht singen, wenn man sie so singt, wie sie geschrieben sind. Weil die Töne oder der Akzent an der falschen Stelle liegt. Wissen Sie, dass jeder Liederdichter und Komponist eines Tages vor Gott stehen wird? Und wenn Gott dann fragt, Herr sowieso, Sie haben dieses Lied, hier ist es. Sie haben dieses Lied geschrieben, du hast dieses Lied geschrieben, da wird kein Sie sein. Ja. Du hast dieses Lied geschrieben. Warum hast du diesen Ton mit einem punktierten Viertel, mit einer punktierten Viertelnot versehen? Warum hast du den Takt, den Rhythmus verschoben, die Betonung? Ja, ich dachte, es würde Freude machen. Wem? Aha, aha. Den Menschen. Aber du warst für mich geschaffen, nicht für die Menschen. Du warst für mich geschaffen. Ich habe dich ins Leben gerufen. Im Mutterleib war ich da und habe dich geformt. Für mich, nicht für andere Menschen. Nicht für deinen Genuss. Überlegen wir mal einmal, was da geschehen wird vor Gottes Thron, was da an Rechenschaft abgelegt werden wird. Ich muss zum Schluss eilen. In der Musik darf es nichts Sinnloses geben. Alles muss Sinn haben. Es heißt in der Heiligen Schrift, wir sollen aufeinander Acht geben. Aber das setzt voraus, wenn wir das auf die Musik anwenden, auf das Singen, dass nur eine Auffassung vom Richtigen und Gesunden herrschen muss, nicht 10 oder 15. Wenn jeder Acht geben soll auf den anderen, dann muss es Einmütigkeit darüber geben, was richtig ist. Sonst hat das keinen Sinn. Worauf sollen wir jetzt Acht geben? Dass er seinen eigenen Wünschen nachgeht? Ja, ich denke, dies ist schön. Ich denke, das ist schön. Ja, was soll ich denn? Wo ist denn meine Aufgabe? Wenn wir uns nicht einig sind über das, was richtig ist, worauf soll ich denn Acht geben? Verstehen Sie das Problem? Der Pluralismus hat so Fuß gefasst in unseren Kreisen, dass manche Christen nichts anfangen können mit diesen Ermahnungen. Aber hören wir einmal auf Menschen zu hören und gehen wir zur Schrift, da steht das geschrieben. Aber es muss nachgedacht werden darüber, damit wir merken, was der Schreiber hier sagt und welche Konsequenzen das hat. Es heißt in Kolosser 4, 5 und 6, wandelt in Weisheit. Ja, was ist Weisheit? Wir werden wohl wissen müssen, was weise ist, wenn wir in Weisheit wandeln wollen. Sonst könnten wir ungehorsam sein. Ist uns dieses Gebot des Paulus, der durch den Heiligen Geist geschrieben hat, wichtig? Interessiert uns das, was wir tun sollen? Ich höre doch immer wieder in den Gebeten für den Abend, Herr, lehre uns, was wir tun sollen, oder am Schluss in einer Gebetsgemeinschaft. Hilf uns, Herr, das zu tun, was dir wohlgefällig ist. Das ist gut. Aber dann werden wir wissen müssen, was wir tun sollen, damit wir weise handeln können. Wer sich unnatürlichen Tönen, wer sich an unnatürliche Töne gewöhnt hat und so selbstständig geworden ist und sich abgekoppelt hat vom Allgemeinen, der soll nicht überrascht sein, wenn er auch in anderen Bereichen sein Unterscheidungsvermögen verloren hat. Noch einmal, wer anders denkt über das, was richtig ist, wer sich unnatürlichen Tönen, wer sich diesen angewöhnt hat oder sich an sie gewöhnt hat, Entschuldigung, soll nicht überrascht sein, wenn er auch in anderen Bereichen außerhalb der Musik sein Unterscheidungsvermögen verloren hat. Jesaja sagt, wehe, wer süß bitter nennt und süß bitter süß, wer gut für böse hält und böse für gut. Da ist die Rede von Geschmackssache. Wer in Geschmackssachen die Grenzsteine verlegt, steht unter Gerichtsandrohung. Die Wahl des Geschmacks mag frei sein, aber nicht die Definition des Geschmacks. Noch einmal. Sie mögen das Süße vorziehen oder das Bittere, die Gurken und so weiter. Sie mögen ihren Geschmack haben, aber sie dürfen nicht die Definition von bitter und süß verändern. Nicht nach ihrem Geschmack. Ah, dies ist süß, während jeder sagt, das ist bitter. Und sie dürfen dies nicht gut nennen, wenn jeder sagt, das ist böse und umgekehrt. Wir werden uns einig werden müssen über die Definition, über den Inhalt der Werte. Was sie nun vorziehen, das kann sie verschieden sein. Sie mögen Marschmusik vorziehen. Sie mögen klassische Musik vorziehen. Das ist ihr Geschmack. Aber sie dürfen nicht die Definition von Musik ändern. Und das geschieht heute. Heute ist alles toleriert. In Epheser 5 heißt es, werdet nicht vom Wein berauscht, noch von irgendeiner Gabe Gottes. Könnten wir hinzufügen, worin Unheil ist, sondern werdet im Geist erfüllt und redet zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Die Lieder sollen geistlich sein, nicht nur vom Text her, sondern Lieder sind geistlich oder fleischlich auch in ihrem Wesen. Einige Lieder fördern das Fleischliche in uns. Sie beim Beispiel Saul und Elisa gesehen haben, fördern eine geistliche Gesinnung, in der es leichter ist, an Gott den Geist zu denken. Singt und spielt dem Herrn. Oh, ich hätte das mit Lautstärke gerufen. Nicht sich selbst. Nicht mein Gefühl. Ach, das geht durch mich, ja. Nein, singt dem Herrn, spielt dem Herrn in eurem Herzen. Nicht nur im Herzen, aber wenn man es nicht mit dem Herzen tut, dann kann man es auch äußerlich nicht. Dankt Gott dem Vater alle Zeit für alles in dem Namen unseres Herrn, dem Namen Jesu Christi, und ordnet euch einer dem anderen in der Furcht Gottes unter. Meine lieben Freunde, manche von uns haben keine Angst vor Gott. Ja, sagt jemand vielleicht, Angst? Wir sollen doch nicht Angst haben. Passen wir auf. Eine gute Portion gesunder Angst Richtige Furcht Gottes kann nur heilsam sein. Ja, aber Liebe treibt die Furcht aus. Ich weiß das. Aber nicht die Furcht Gottes, sondern die Furcht, eine andere Furcht. Die Furcht Gottes, die gesund ist, fördert die Liebe und führt zur Gesetzlichkeit im gesunden Sinne. Es ist die Gesetzlosigkeit, die zur Lieblosigkeit führt. Da nimmt niemand mehr Rücksicht aufeinander. Das sehen Sie heute auf der Straße. Wird man gesetzlos, dann wird man lieblos, rücksichtslos. Aber wenn Gottes Ordnung da ist, auch in der Musik, dann fördert das die Liebe. Also es beginnt mit der Furcht Gottes, dann wird man weise, nimmt Rücksicht aufeinander und so weiter. Philipper 4, zum weiteren Brüder, was immer wahr ist, was immer ehrwürdig, nun was wahr ist, das ist vielleicht leichter zu erkennen, aber ehrwürdig, der Verehrung würdig, wissen wir das? Da gibt es schon Meinungsverschiedenheit, nicht wahr? Was immer gerecht, was immer rein, was immer lieblich. Und jetzt kommt es. Dicke, was wohllautend ist. Das sagt Paulus und das sagt er allen Christen in Afrika, das sagt er allen Christen in Asien, das sagt er allen Christen in Nordamerika, das sagt er allen Christen in Europa. Überall in der Welt haben Christen ähnlich zu denken über das, was schön und wohllautend ist. Wir sind verpflichtet von Gott zu erfahren, was es heißt, hier gehorsam zu sein. Wohllautend, wenn es irgendeine Tugend gibt und wenn irgendein Lob, dem denkt nach und so weiter. Kolosser 3, das Wort Christi wohne reichlich unter euch, lehrt und mahnt euch untereinander dabei in aller Weisheit und mittels Psalmen, Lobgesänge und geistlicher Lieder, singt dabei in Gnade, so wörtlich, singt dabei in Gnade zum Herrn mit eurem Herzen. Das griechische Wort für Gnade ist Charis. Und Charis ist das Charmante, das Löbliche, das Freudebringende, das Schöne. Gottes Gnade bringt uns Freude und macht uns neu und schön. Und das Lied soll unsere Reaktion darauf sein. Gott schenke es durch seinen Heiligen Geist. Wir nehmen uns Zeit für einige Gebete. Wollen wir dazu aufstehen und dem Herrn danken und bitten.